Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, Kai hat schon darüber gesprochen, dass wir ja vor einer Woche in Bergneustadt waren bei der Beerdigung von meinem Vater. Und wenn ihr mir erlaubt, möchte ich zu Beginn auch noch etwas sagen, was mir wichtig geworden ist. Ja, ich wollte euch einfach da nochmal mit hineinnehmen. Mein Vater hat ein Wort aus dem Alten Testament ausgesucht, über das an seiner Beerdigung nachgedacht werden sollte. Und das Wort war eins, was mich über Jahre auch begleitet hat. Ich wusste es nicht, dass er das ausgesucht hat. Jeremia 31,3. Wir haben öfter auch hier darüber gesprochen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und in diesem Dankgottesdienst, Trauergottesdienst, hat der Prediger drei Punkte dazu gesagt. Er hat gesagt, einmal, Gottes Liebe ist ewig, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Zweitens, sie ist bedingungslos, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum, nicht weil bei dir was war, sondern wegen meiner ewigen Liebe. Und das dritte, und das ist mir hängen geblieben, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es ist eine vertraute Liebe. Ich habe dich zu mir gezogen, sagt Gott. Das ist sehr persönlich. Und in dem Moment dachte ich, ja, das ist eigentlich das, was wir hier eigentlich auch wollen. Er hat uns nicht zu einem Dogma gezogen. Er hat uns nicht zu einer Theologie gezogen. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn wir über theologische Fragen nachdenken, dass wir alles irgendwie auf einer intellektuellen Ebene haben. Aber das Anliegen Gottes ist nicht, dass wir irgendwelche Gedanken ventilieren und Pro und Contra und all das, sondern was möchte er tun? Er will uns zu sich ziehen. Bitte vergesst das nicht, wenn wir in dieser Serie über diese theologischen Fragen denken. Es gehört dazu, wir müssen darüber nachdenken. Aber das Ziel ist nicht mehr Wissen, sondern Gott möchte uns zu sich ziehen. Das ist ein Anliegen. Das ist mir hängen geblieben. Das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Das ist auch mein tiefer Wunsch, dass das passiert. Und Jesus, darum bitten wir dich, dass wir dir nahe kommen, ganz persönlich. Auch im Studieren oder gerade im Studieren deines Wortes. Herr, wir brauchen so Orientierung von dir, Herr. Es schwirrt so viel rum, auch in Gemeinden, wo wir gar nicht mehr durchblicken. Woran können wir uns denn jetzt hängen? Was trägt? Zieh du uns zu dir. Und rede du zu uns. Und wir wollen dir zuhören, mit unserem Verstand, aber auch mit unserem Herzen. Danke, dass es dir um eine vertraute Liebe geht. Danke, dass wir darin leben dürfen. Amen. Ja, ich habe es angedeutet. Wir versuchen gerade, ein klares Bild zu kommen oder ein klareres Bild zu bekommen, wie tief unsere Verlorenheit wirklich war. Dazu haben wir in der letzten Woche Epheser 2 gelesen. Ich erinnere nochmal, Paulus hat der Gemeinde aufgezeigt, wie weit wir von Gott weg waren. Wir gingen alle in die Irre und wir haben es nicht mal gemerkt. Und wenn, sagen wir, ja, aber ich will hier sein. Das war unsere Vergangenheit. Wir wollten da sein, wo wir waren. Und Paulus beschreibt das in Römer 8, Verse 6 bis 7. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht was? Fähig. Elberfeld übersetzt, er kann es nicht. Aber dann hat Gott eingegriffen. Er hat zuerst gehandelt, weil wir es nicht konnten und auch nicht wollten. Und das haben wir gelesen in Epheser 2, diese zwei Worte. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Gott, der Vater, hat uns zu Gott, dem Sohn, Jesus, geführt. Und so beschreibt es Jesus selbst in Johannes 6, wir haben darüber auch öfter mal gesprochen. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Gott, der Heilige Geist, versetzt jetzt Menschen in Christus, in diese Beziehung und versiegelt sie und garantiert ihr Heil, dass sie wirklich das Ziel erreichen. Gott aber, wir könnten sagen, der Vater erwählt Menschen vor Grundlegung der Welt, der Sohn kauft diese Menschen frei durch das Lösegeld, das er am Kreuz bezahlt hat, und der Heilige Geist überzeugt nun Menschen, hilft denen, die Gott retten will, zu erkennen und fügt sie zur weltweiten Gemeinde hinzu. Gott rettet, Gott allein. Ich habe das letzte Woche gefunden, ich wollte es euch einfach mal teilen. Hier hat das jemand genau so erlebt. War ein Ex-Drogendealer, Nils Petersen, er hat gesagt, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, das man aus Gnade bekommt. Ich bin ehrlich, ich habe Gott nicht gesucht, er hat mich gefunden. Ich glaube, das ist das, was wir in der Schrift sehen. Der Hirte sucht seine Schafe und er findet sie. Und um diesen souveränen Gott geht es. Ihm gehört alle Ehre, soli deo gloria. Er regiert allein, sein Ratschluss kommt zustande. Und das ist auch das Thema heute. Gott allein regiert. Gott allein regiert. Und da heute Pfingsten ist, vielleicht können wir doch ein wenig hineinschauen, wie der Heilige Geist das bewirkt, wie er da vorgeht. Es bleibt ein Geheimnis. Aber ein wenig zeigt uns die Schrift da schon. Wenn der Heilige Geist im Herzen zu wirken beginnt, sieht er zuerst, dass der Mensch eigentlich gegen Gott rebelliert, nicht nach Gott fragt und nicht zurückkommen kann. Außerdem begegnet er einem Menschen, der eine hohe Meinung von sich selber hat. Aber nichts ist hinderlicher, um zu Christus zu kommen, als eine hohe Meinung von sich selbst zu haben. Wirklich, wirklich. Petrus wurde völlig desillusioniert, als der Vater ihn zu Christus zog. Und dann begegnet er Jesus und was macht er? Er fällt auf die Knie und sagt was? Geh von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, der Heilige Geist lässt ihn erkennen, dass er eigentlich nicht zu Christus passt. Und dann macht der Heilige Geist demjenigen deutlich, dass er aufhören soll, sich selbst durch Gutes tun, die Dinge wieder gerade zu bügeln, die er verbockt hat. Das alles führt ihn nicht zu Christus. Und da sinkt erstmal der Mut, dann wirst du demütig, dann gibst du alle Hoffnung auf. Und denkst zunächst mal, ich kann niemals gerettet werden, wie Petrus. Geh von mir weg, Jesus, das passt nicht. Nichts kann mich retten, ich bin verloren. Ich glaube, das ist der Weg, den der Heilige Geist Menschen führt, die wirklich erkennen. Und dann in diesem Moment kommt der Heilige Geist und zeigt dem Sünder das Kreuz. Und er öffnet ihm die Augen und sagt, schau auf das Kreuz. Der Mann dort starb dort, um Sünder, wie du dich gerade siehst, zu retten. Und dann befähigt der Heilige Geist diesen Menschen zu glauben, zu Christus zu kommen. Das ist ein großer Trost in der biblischen Lehre, also für mich auf jeden Fall. Warum? Weil dadurch bauen wir unser Leben und unseren Glauben nicht mehr auf Sand, sondern auf Felsen. Unser Fundament ist nicht mehr unsere eigene Stärke, sondern der Fokus geht ganz auf sola gratia. Allein durch Gnade stehen wir hier. Wir singen das so oft. Glaubst du das? Allein durch Gnade sitzt du hier? Oder doch ein bisschen du auch? Kriegt man nicht so gut in den Text unter beim Lied. Allein durch Gnade stehe ich hier. Das heißt, Gott ist aber nicht nur souverän in der Regierung dieser Welt, sondern auch in der Rettung von Menschen. Und das untersuchen wir gerade in dieser Serie auch. Gott handelt immer souverän. Sein Wille geschieht. Keiner berät ihn. Er ist nicht beeindruckt von Menschen, den er rettet. Er rettet souverän, einfach weil er es will. Gott allein regiert. Und ich möchte mit euch heute zunächst einfach ein paar Texte aus der Schrift lesen. Ich bitte euch dazu einfach mal aufzustehen. Und ich möchte euch auch bitten, beim Zuhören, auf euer Inneres zu achten, was diese Aussagen in euch auslösen. Freude, Irritation, Ablehnung, Skepsis. Okay? Achtet ein bisschen, wenn Gottes Wort jetzt redet. Jesaja 46, Verse 9 bis 10. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner. ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesaja 43, 13. Ja, von jeher bin ich derselbe und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Ich wirke und wer kann es abwenden oder rückgängig machen? Römer 9, Verse 20 bis 24. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Römer 11, 33 bis 36. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich kann mich wieder setzen. Ich kann eure Gedanken ja nicht lesen bei den Texten. Wie viele hatten hier aber auch diese Ja-Abers, die wir alle so kennen? Gott tut, was er will. Er fragt niemand um Einverständnis. Und, kommt ihr damit klar? Da fühlt ihr euch ausgeliefert, nicht gefragt. Schaut, der moderne Mensch, und damit meine ich den modernen Menschen zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten, in allen Ländern, an allen Orten, der rebelliert gegen diese Aussagen. Sollte Gott gesagt haben, er regiert über mich, ich habe kein Mitspracherecht, er bestimmt einfach so über mich, er entscheidet meine Zukunft, er lenkt alles, ich meine wirklich alles. Regiert Gott die Welt? Ist er es, der die Schicksale der Nationen formt, den Lauf der Weltreiche bestimmt? Ist er es, der den Dynastien und Diktatoren etwas gewährt und ihnen dann auch Grenzen setzt? Ist das unser Gott? Ist er es, der auch den Verbrechern gebietet, bis hierher und nicht weiter? Ich weiß, dass das alles eine Menge Fragen auf sich wirft. Ich weiß, das ist auch normal, das ist auch gut, dass wir darüber nachdenken. Aber dennoch, man fühlt sich schon irgendwie ausgeliefert. Ich möchte mit euch mal das Gegenteil annehmen. Geht mal den Gedanken mit. Nehmen wir doch mal an, Gott regiert nicht über alles, sondern er hätte das Steuer teilweise seinen Geschöpfen in die Hand gegeben. Nehmen wir doch mal an, Gott würde nicht über alles regieren, sondern würde nur reagieren. Nehmen wir also mal an, der Mensch ist selbst mit einem absolut freien und souveränen Willen ausgerüstet und dass es daher unmöglich wäre, ihn zu lenken, ohne dabei seine Freiheit zu vernichten. Nehmen wir das doch mal an. Wenn das wahr wäre, dann hätte die Menschheit keine Garantie, dass sie jemals wieder heil werden könnte. Dann würde auch die Hölle regieren. Und an vielen Stellen hat man den Eindruck, dass sie das ja bereits tut. Ich will euch damit ja nur andeuten, wie notwendig die Erkenntnis durch die Heilige Schrift ist, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass Jahweh regiert, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht und dass er die Schicksale seiner Geschöpfe lenkt. Gott regiert souverän über alles und seine Regentschaft erstreckt sich auf alle Dinge und wirkt sich auf alle Geschöpfe aus. Ich denke, das ist das, was die Schrift lehrt. Ob uns das gefällt oder nicht. Diese Welt braucht genau diese Hoffnung. Sonst hat sie keine Hoffnung auf Wiederherstellung. Das hier ist die einzige Hoffnung, die es gibt. Die Lehre der Schrift über die Souveränität Gottes. Schaut, in den miserabelsten Umständen, in den größten Schwierigkeiten, haben die Reformatoren und viele, die ihnen in diesem Glauben gefolgt sind, daran festgehalten. Mein Gott ist souverän. Egal, was mit mir ist, er regiert. Dass seine Souveränität ihre Not sogar verordnet hat. Dass seine Souveränität sie wieder aufrichtet. Und dass seine Souveränität sie ans Ziel bringen wird. Daran haben sie festgehalten. Diese Tatsache ist auch die Grundlage des alten Evangeliums. Mein Gott ist souverän. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in Situationen kommen, auch in diesem Land, wo euch das mehr bedeuten wird, als ihr heute noch wisst. Gott regiert über alles, was er erschaffen hat. Er ist auf dem Thron, niemand sonst. Gott ist souverän und er berät sich mit keinem Menschen in dem, was er tun wird. Sein Ratschluss kommt zustande. Das müssen wir festhalten. Denken wir gemeinsam nach, was die Schrift über die Alleinherrschaft Gottes sagt. Und starten mal mit dem, was das für Schwierigkeiten für uns mit sich bringt. Zunächst mal, die Souveränität Gottes übersteigt unser Denken. Wir wagen uns hier auf heiligen Boden. Ist mir schon klar. Hier ist tatsächlich wieder eins dieser Themen, bei dem unsere Gedanken überfordert sind. Das übersteigt unsere menschliche Dimension des Denkens. Aber auf der anderen Seite, das, was Gott uns offenbart hat, das hat er nicht zu unserer Verwirrung offenbart, sondern als Klärung, damit wir zu ihm gezogen werden, dass wir ihn anbeten, in die vertraute Liebe kommen. Und so ist auch seine Souveränität etwas, das er offenbart hat. Es trägt zum Verständnis bei und nicht zur Verwirrung. Wenn wir mal es zulassen, dass wir hier über Gott reden. Vieles, was die Bibel sagt, ist für uns nicht logisch, aber es ist halt biblisch. Unser Gott ist in kein menschliches System zu packen, auch wenn ich das selber ja gerne mal versuchen würde. Würdest du gerne auf alles eine Antwort haben? Hab ich nicht. Aber wir können dem nachgehen, was Gott offenbart. Das Erste, was ist das Spannungsfeld? Gott ist souverän und der Mensch bleibt verantwortlich. Das kriegen wir nicht zusammen. Wir haben darüber schon nachgedacht, möchte ich nicht weiter vertiefen, aber das ist das, was die Schrift lehrt. Eine Grundvoraussetzung zur Auslegung des Wortes Gottes ist, das Gleichgewicht der Wahrheit zu halten. Die Gefahr besteht immer, das eine überzubetonen und das andere zu vergessen oder umgekehrt. Und das Schlimmste ist, was wir machen können, ist, es irgendwie vermischen. Dann ist beides nicht mehr wahr. Die Souveränität hervorzuheben, ohne die Verantwortlichkeit des Geschöpfes stehen zu lassen, führt zu was? Zu Fatalismus, oder? Ist alles egal. Nein, du hast Verantwortung. Aber nur immer wieder die Verantwortung des Menschen zu verteidigen, dass er sich für Gott entscheidet, dass er die Kontrolle hat und selber bestimmt und dadurch die Souveränität Gottes aus dem Blick gerät. Erhebt das Geschöpf und verunehrt den Schöpfer. Und das dürfen wir nicht tun. Es sind beide sich ergänzende Wahrheiten der Schrift, sowohl als auch. Und ich weiß sehr wohl, dass wir hier in dieser Serie nochmal, ich sage es nochmal sehr deutlich, die Souveränität Gottes mehr betonen. Wir können auch mal Texte anschauen, wo die Verantwortung des Menschen sehr herausgehoben wird. Es ist beides wahr. Warum tun wir das, die Souveränität Gottes aber so hervorheben in dieser Zeit? Was meint ihr, wo liegt in unserer verdorbenen Zeit der Schwerpunkt sowieso? Bei wem? Um wen geht es? Um den Menschen. Es geht immer um uns. Der Mensch wird erhöht. Und wo das der Fall ist, auch in der Gemeinde, besteht eine echte Notwendigkeit, die wunderbare Tatsache der Herrschaft Gottes nochmal besonders hervorzuheben. Das möchte ich machen mit euch. Dass wir staunen, näher an das Herz Gottes kommen. Die eine Aussage bildet das Gegengewicht zu der anderen. Lehre ist wichtig in der Schrift, aber sie ist nie Selbstzweck. Sie hat immer das Ziel, Gott zu verherrlichen in der Rettung der Sünder. Das zweite Problem, wir sind von Natur aus blind für diese Wahrheit. Wir rebellieren von Natur aus gegen jemand, der über uns ist. Ich glaube, ohne das Überzeugen, das Überführen des Heiligen Geistes kann und will der Mensch die Herrschaft Gottes nicht anerkennen. Es ist so. Heute ist Pfingsten, ich kriege ein paar Bonusminuten. Johannes, ich mache mal da weiter, wo Sarah eben aufgehört hat. In Johannes 16, hört mal, was Jesus sagt. Ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter oder der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, ihre Verantwortung. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Da sind zunächst mal die Apostel gemeint. Und sie haben alles niedergeschrieben, was der Heilige Geist sie gelehrt hat damals. Unsere Orientierung bis heute. Schaut, nur Gott kann Menschen überführen. Der Gott, der Heilige Geist kann das tun. Sobald wir nämlich mit dieser Lehre konfrontiert werden, sind wir in unserem verdorbenen Zustand so, dass wir gegen diese Lehre eine heftige Abneigung haben. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche, haben sie Jesus gesagt. Das ganze Buch der Offenbarung macht deutlich, dass Menschen sich gegen die Herrschaft Gottes stellen. Soll man fast nicht meinen, ne? Alles zerbröselt, aber die Menschheit rebelliert nach wie vor gegen Gott. Lest mal Offenbarung. Wie damals die Menschen, die Christus in Kapernaum reden hörten, sie hörten eine Lehre, die dem natürlichen Stolz und dem Hochmut des Menschen total entgegenläuft. Und das gab Einwände. Verfolgt mal die Diskussion, die Jesus hatte. Im neuen Evangelium ist diese Wahrheit der Souveränität Gottes nicht so sehr im Blick, sondern der Mensch ist im Blick mit seiner souveränen und freien Entscheidung, die er angeblich hat. Wie damals bereits in der Zeit vor der Reformation, diese Lehre war so gründlich verworfen und vergessen worden, dass es unmöglich aussah, dass sie jemals wieder geglaubt werden könnte. Die war weg. Vor der Reformation galt immer Glaube plus Ablass, Geld geben, Christus plus gute Werke und die Knien die Treppen dann hochrutschen, um zu büßen und all diese Dinge. Aber die Lehre allein durch Christus, Rettung allein aus Glauben, weit weg. Aber als der Heilige Geist kraftvoll in der Kirche zur Zeit der Reformation wirkte, erstand genau diese Lehre, verfolgt das mal, genau diese Lehre, augenblicklich zu neuem Leben, Gott ist souverän. Deswegen entstanden die Solas, es ist alleine Gott. Diese Lehre wurde wieder hochgehoben. Daher bezeichnen wir diese fünf Solas. Wenn der Heilige Geist in seiner Macht die Kirche erwecken will, dann wird er die Souveränität Gottes betonen. Gott ist groß. Lassen wir also auch heute Morgen eine der Fragen der Reformation und des alten Evangeliums aufleben. Wer regiert die Welt? Das alte Evangelium hat darauf nur eine Antwort. Gott regiert die Welt. Und jetzt fragen wir, und Menschen fragen auch, echt jetzt? Was ist das, was ihr glaubt? Gott regiert die Welt? Schon mal Nachrichten gesehen die letzten Tage? Sieht so das Regiment Gottes aus? Wer lenkt die Geschicke auf dieser Erde? Gott? Oder doch eher der Mensch? Oder nur der Teufel? Dass Gott im Himmel herrscht, damit sind wir einverstanden. Dass er es auf der Erde tut, da kann man sich Fragen stellen, so wie das hier läuft. Oder? Und mehr sind wir dabei, in dieser Frage Gott in den Hintergrund zu verbannen, denn wir denken, ja, wir müssen es selber regeln. Wir brauchen bessere Politiker, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Und wenn das wäre, dann wäre das. Und solche Gedankengänge. Da ist kein Gott, der sich kümmert. Man hat den Eindruck. Man leugnet heute nicht nur, dass Gott alles durch sein persönliches, direktes Handeln geschaffen hat. Es glauben auch nur noch wenige, dass er jetzt unmittelbar mit seiner Schöpfung etwas zu tun hat. Auch unter Christen Mit wenigen Ausnahmen herrscht die Theorie, dass der Mensch sein Schicksal selbst bestimmt und durch seinen eigenen freien Willen sein Los selbst entscheidet. Ich möchte mit euch einen kurzen Blick auf diese Welt werfen. Wie ist denn unser Blick auf die Weltlage? Dein Blick, wenn das alles mitverfolgt. Was für ein Schauspiel des Chaos in der gesellschaftlichen Welt um uns herum. Ich hoffe, uns fällt das gemeinsam auf. Sünde ufert aus, was damit beschlossen wird. Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Menschen leben jetzt schon wie in den Tagen Noahs. In vielem, was wir sehen, können wir ahnen, wie es in Sodom und Gomorra ausgesehen hat, wenn ich so manche Demos sehe, Christopher Street Day etc. Wir sind so nah dran, sind wir noch sensibel dafür, was hier passiert. Selbstliebe ist der Gipfel der Verdorbenheit und mehr als alles andere auch der Grund für Beziehungskonflikte, Trennung, auch Irrlernen in der Gemeinde. Alles scheint aus den Fugen zu geraten, Hass und Gewalt an Schulen, für was man ganz ungeniert auf die Straßen geht, sich feiern lässt oder für was man oder gegen was man protestiert. Genderwahn, sexuelle Freiheit, die man einfordert, da braucht sich was zusammen, oder? Und wir als Gemeinde sind mittendrin. Wie ist dein Blick auf diese Situation? Oder werf mal einen Blick in die politische Welt. Da wackeln die Throne, Schlägereien in demokratisch gewählten Parlamenten. Die Zivilisation zeigt offen ihr Versagen. Politiker ohne Anstand und Respekt, sehr fragwürdige Machthaber sitzen an den Knöpfen und das Schicksal der Welt könnte da entschieden werden, könnte man meinen. Politiker sind ratlos, oft nur noch betroffen und erschüttert. Ja, wer regiert hier eigentlich? Und lass uns auch noch einen ganz kurzen Blick auf die religiöse Welt werfen. Nach über 2000 Jahren Kirchengeschichte, 500 Jahre nach der Reformation, ist Christus immer noch verachtet von den Menschen. Gott, warum? Der Kurs der Landeskirche, meine Güte, ob katholisch oder evangelisch, unfassbar. In vielen Kirchen wird die Macht und seine Autorität aufgeweicht und hinterfragt. Gott als Herrscher ist ein Randthema, wenn es überhaupt ein Thema ist. Die Heilige Schrift hat sich jeder Erfahrung unterzuordnen. Trotz vieler Bemühungen und manchmal auch Anbiederungen sind die Kirchen nach wie vor leer. Warum denn? Wie Jesus es damals sagte, viele sind auf dem breiten Weg unterwegs, nur wenige sind es, die durch die enge Pforte gehen. Selbst unter dem Volk Gottes sind so viele verwirrt, was so in der Kirchenlandschaft los ist. Ich bin einer davon. Keine Ahnung, was da gerade passiert. Wer regiert hier eigentlich? Sieht Gott das? Ist er zu schwach? Ist er zu gleichgültig? Ist er unfähig? Gott regiert? Sieht es nicht eher so aus, als wären ihm die Umstände aus den Händen geglitten, mal ehrlich? Da sagen uns viele, schau doch mal genau hin, wo die Welt ist, wo sogar die Kirche ist. Sieht so eine Welt aus, als wäre sie von Gott regiert? Wer lenkt die Geschicke der Welt? Wer die Geschicke der Kirche? Gott oder der Teufel? Irgendwie doch der Mensch dann, oder? Keine Ahnung. Was würdest du antworten? Welchen Eindruck gewinnen Menschen, die Gott nicht kennen und mit denen wir über die angebliche Souveränität Gottes reden? Die können nur den Kopf schütteln. Das ist dein souveräner Gott? Welche Vorstellungen bilden sich in denen, die hier eine Predigt von einem souveränen Gott hören? Ich will mich mal in ihre Lage versetzen. Müssten Sie nicht einen Schluss ziehen, der besagt, dass unser Gott voll der besten Absicht ist, aber er ist nicht fähig, es auszuführen? Dass er sehr wohl das Verlangen hat, die Menschen zu segnen und dass diese Menschen ihm jedoch nicht gestatten, sie zu segnen und er es deshalb nicht kann. Ist das unsere Antwort? Müssen nicht jeder schlussfolgern, dass der Teufel die Oberhand gewonnen hat und dass Gott eher mitleidig zu bedauern ist? Er schafft es halt nicht. Scheint nicht alles darauf hinzudeuten, dass der Teufel mehr mit dem Lauf dieser Welt zu tun hat als Gott? Puh, reicht, soweit mal der Blick in die Welt. Und nun zu dem, was die Bibel, was das alte Evangelium immer wieder betont. Nochmal, im Himmel herrscht keine Panik. Bei mir schon. Es wird regiert. Schlüsselvers im Buch Daniel. Da wird Daniel von Nebukadnezar gefragt, er hat einen Traum gehabt und dann soll er ihn deuten, aber Nebukadnezar verrät den Traum nicht. Er soll selber, wenn sein Gott wahr ist, dann soll er ihm den so sagen. Und dann bekommt Daniel eine Deutung und dann sagt er, oder steht in Daniel 2, Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Was für ein Wort! Leute, ans Herz Gottes, staunt ihr darüber? Was wir Christen zunächst brauchen im Blick auf das alte Evangelium ist, dass wir genauer hingucken. Hier ist eine erste Anwendung für uns. Wir brauchen einen Perspektivwechsel. Du brauchst einen Perspektivwechsel. Ich brauche einen Perspektivwechsel. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln durch Glauben. Nicht durch, was? Schauen. Das ist die Perspektive. Wichtige Frage, sind deine Gedanken über diese Welt und Gottes Beziehung zu dieser Welt auf das gegründet, was du siehst? Was du siehst im Fernsehen, in den Nachrichten, in deinem Alltag, in Bruchsal, in der Welt, in den Schulen, in der Politik. Das ist das, was du siehst. Ganz ehrlich, dazu neigen wir. Wir werden geradezu überrannt von all dem. Wenn wir die Nachrichten sehen, wenn wir die Tumulte sehen, Demos für das und für das eine und gegen das andere sehen, wenn wir die Ukraine, wenn wir Russland, wenn wir Iran sehen, wenn wir nach Nordkorea sehen, wenn wir die Kirche sehen, wir alle sehen das. Das ist unsere Perspektive, die so nah ist. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn wir das alte Evangelium lesen? Wenn wir im Glauben wandeln, wie ist dann die Perspektive? Im Glaubenwandel bedeutet unser Sehen, unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Bewertung, unser Leben durch die Heilige Schrift zu bilden und dadurch lenken zu lassen und zu formen. Denn der Heilige Geist hat die Schreiber dazu angewiesen, dieses Wort so festzuhalten, dass wir es verstehen können, dass es uns ein Leitfaden ist. Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen durch das Wort Gottes. Wer lenkt die Geschichte auf dieser Erde? Der Mensch? Gott oder der Teufel, was sagt die Heilige Schrift? Das ist die Frage. Bevor wir dazu eine direkte Antwort geben, halten wir Folgendes fest. Die Heilige Schrift hat das, was wir heute sehen und hören, vorhergesagt. Allein das müsste uns zeigen, dass im Himmel keine Panik ist. Und das zeigt uns dann, in welche Richtung wir denken müssen, um die Frage zu beantworten, wer die Geschicke auf dieser Erde lenkt. Wenn wir die klaren und eindeutigen Aussagen der Heiligen Schrift annehmen, dadurch im Glauben leben, kann es über diese Frage keine Ungewissheit, keine Unsicherheit mehr geben. Nicht für uns. Jede Aussage versichert uns, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er regiert, dass er das Zepter in seinen Händen hält, dass er alles lenkt nach dem Ratschluss seines Willens. Die Bibel versichert uns nicht nur, dass Gott alle Dinge schuf, sondern dass Gott auch nach wie vor über alles herrscht, was er geschaffen hat, über alles. Die Worte der Schrift versichern, dass Gott der Allmächtige ist, dass sein Wille unumstößlich ist, dass er absolut souverän ist und in jedem seiner riesigen Herrschaftsgebiete wirklich regiert. Der Theologe Arthur Pink hat mal diesen Satz in dir geschrieben, in einem seiner Bücher. Er sagt, und so muss es sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Gott muss entweder regieren oder regiert werden. Herrschen oder beherrscht werden. Seinen Willen durchführen oder ihn von seinen Geschöpfen durchkreuzen lassen. Angenommen, er ist der Allerhöchste, der alleinige Herrscher und König aller Könige, angetan mit vollkommener Weisheit und grenzenloser Macht. Dann ist der Schluss unausweichlich, dass er de facto nach der Wirklichkeit nicht nur dem Namen nach Gott sein muss. Das muss gerade in dieser Zeit wieder laut ausgesprochen und gepredigt werden. Und das ist es, was das alte Evangelium schon immer betont hat. Wir haben dann ein grundsätzliches Verschwiegen an den Rand gedrängt. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Er ist Gott. Gott allein regiert und es gibt keinen sicheren Ort in dieser Welt für jedes Herz und für jede Seele, als in Christus zu sein. Bedeutet dir das was? Lebst du im Glauben oder siehst du nur, was um dich herum passiert? Oder sagst du, ja, ich lebe im Glauben, ich bin in Christus. Er weiß genau, was er tut. Liebe Gemeinde, wir wissen es doch. Wir gehen auf eine Weltkrise zu. Wir wissen das. So hat es der Herr selber gesagt. Überall sind Menschen in Unruhe. Wir haben schon längst die Kontrolle verloren in dieser Welt. Und wenn jetzt in diese Welt hinein jemand käme, der jetzt Frieden und Sicherheit bringt, der wäre doch der Superman, oder? Wäre jetzt nicht in geeigneter Zeitung. Wenn jetzt einer käme, all die Probleme zu lösen, der könnte als Messias durchgehen, oder? Aber wir wissen auch, dass derjenige, der das als nächstes schaffen wird, eben nicht der wahre Messias ist, sondern der Anti-Messias. Und erst danach, wenn die Zeit vorbei ist, wenn dessen Reich katastrophal zu Ende geht, dann wird die schon immerwährende Herrschaft unseres Gottes für alle sichtbar. Wenn der wahre Messias kommt und tatsächlich regieren wird, sichtbar auf der Erde. Das ist doch die Perspektive, die wir bekommen haben. Wir sollten uns besser auf engere Zeiten vorbereiten. Meine Frage jetzt an dich und an uns ist, ist diese Herrschaft für seine Kinder schon jetzt im Chaos durch Glauben sichtbar? Oder seht ihr nur das andere? Siehst du das jetzt schon? Oder ist seine Herrschaft für dich nur da erkennbar, wo er das Chaos beseitigt, dich oder andere heilt, gesund macht, reich macht, Wunder wirkt? Ist nur da für dich Gott erkennbar? Ist seine Herrschaft nicht auch da, wo er Chaos zulässt? Wo er Gericht schon jetzt ausübt? Lebt im Glauben. Perspektivwechsel. Menschen sind heute in Unruhe, aber nicht unser Gott. Ihn kann überhaupt nichts überraschen. Für ihn ist die heutige Weltlage kein unerwarteter Notfall, denn er ist derjenige, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. In diesem wunderbaren Brief an die Epheser schreibt Paulus genau das. Er schreibt an die Gemeinde, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Warum? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Wir leben im Glauben. Das, was du siehst, kann ich völlig kirre machen. Daher, wenn die Welt starr ist vor Entsetzen, gilt für die, die diesen Gott kennen, das Wort: fürchtet euch nicht, er ist souverän. Daniel Buch, Kapitel 11, 32 heißt es, die ihren Gott kennen, bleiben fest. Bleiben fest. Alle Dinge stehen unter seiner unmittelbaren Herrschaft. Alle Dinge stehen im Einklang mit seiner ewigen Absicht. Und deshalb und nur deshalb müssen und können wir glauben, dass all denen, die Gott kennen, alles zum Besten mitwirkt. Sonst würde es nicht gehen, wenn Gott nicht souverän wäre, oder? Also hören wir auf zu denken, Gott ist ein entfernter Zuschauer, der in die Geschicke der Welt nicht selber eingreift. Das Gegenteil ist wahr. Auch alles, was er zulässt, führt auf sein Ziel. Ja, der Mensch hat einen Willen, aber das Gleiche gilt für Gott. Der Mensch hat eine gewisse Macht, aber Gott ist allmächtig. Also ich möchte dich ermutigen, das, was wir hier auch betrachten, näher an das Herz Gottes, Perspektivwechsel. Die Grundlage ist das alte Evangelium. Hört mal, was Petrus schreibt. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Ich liebe es, dass Gott uns nichts vormacht. Höher, besser, weiter. Sondern an einem dunklen Ort haben wir etwas, was hell leuchtet. Halten wir uns als Gemeinde und persönlich an dieses Wort. Wenn wir uns diesem Wort zuwenden und von ihm Unterweisung empfangen, dann entdecken wir ein grundlegendes Prinzip, das auf jedes Problem und Frage anzuwenden ist. Perspektivwechsel. Wie ist es, anstatt bei dem Menschen und seiner Welt zu beginnen, um nur das zu sehen und von dort aus Rückschlüsse auf Gott zu ziehen, müssen wir mit Gott beginnen und von dort aus die Probleme der Menschen der Welt angehen. Wir müssen es umdrehen. Perspektivwechsel. Am Anfang war Gott und das bleibt. Und in der Geschichte ist er jetzt Gott und am Ende ist er Gott. Er ist der Alpha und das Omega. Es gibt ja so eine Art zwischenzeitlichen Atheismus, kennt ihr den? Wir sagen Gott, der da war, Gott, der da kommt, aber er ist auch der, der da ist und regiert. Beginnen wir bei der Welt, wie sie heute ist, und versuchen dann, unsere Rückschlüsse auf Gott zu ziehen, dann wird alles den Anschein erwecken, als habe Gott keine Kontrolle mehr. Perspektivwechsel. Wenn wir mit Gott beginnen, im Glauben, dann schaust du dir die Welt an, dann wirst du das Problem im neuen Licht sehen. Wie sehen die Dinge denn dann aus? Weil Gott heilig ist, brennt sein Zorn gegen Sünde. Weil Gott gerecht ist, wird sein Gericht jene treffen, die sich gegen ihn auflehnen. Weil Gott treu ist, erfüllen sich all die ernsten Drohungen seines Wortes. Weil Gott allmächtig ist, kann niemand ihm auf Dauer widerstehen, geschweige denn seinen Ratschluss zunichte machen. Und weil Gott allwissend ist, kann kein Problem ihn überraschen. Das ist doch die Wahrheit, oder? Das lesen wir ständig. Wende es an. Und du kriegst einen anderen Blick auch auf die Welt. Weil Gott souverän ist, sind Nationen seine Werkzeuge auf dem Weg, diese Welt an sein Ziel zu führen. Alles, was jetzt passiert. Weil Gott allmächtig ist, kann er diese Welt auf seine Art und Weise verändern, wiederherstellen und sein Ziel führen. Das ist eine neue Perspektive. Weil Gott ist, der er ist und was er ist, sieht es heute auf der Welt so aus, aber er wird es an sein Ziel führen. Abschließend, 3 kurze Gedanken noch. Die Reaktionen auf Gottes Souveränität sind völlig unterschiedlich. Das könnt ihr in der Schrift lesen, das könnt ihr im Alltag erleben, wenn ihr mal darüber redet. Vielleicht sogar in euch selber. Stellen sich hier einige Fragen an uns abschließend. Die möchte ich mit euch noch durchgehen. Also an dieser Wahrheit der absoluten Souveränität Gottes kannst du dich nur dann freuen, kannst du nur dann in ihr ruhen, wenn du im Glauben lebst. Wahrer Glaube befasst sich immer zuerst mit Gott und dann erst mit den Umständen. Das unterscheidet uns vielleicht von mancher Theologie, die du so an Unis hörst, wo es um Wissen geht. Wir wollen ans Herz Gottes. Gott will uns zu sich selbst ziehen. Glaube erduldet, hält aus, weil er festhält an dem Unsichtbaren, als sehe er ihn, schreibt der Hebräerbrief. Wahrer Glaube erduldet Enttäuschung, die Härten, Verfolgung, das Brutale, Traurigkeiten des Lebens, Krankheit, Schwäche, Tod, weil er erkennt, dass alles von der Hand des Herrn kommt. Und zwar von dem, der zu weise ist, um einen Fehler zu machen, der zu liebevoll ist. Glaubst du das? Das heißt Leben im Glauben. Von daher ist diese Lehre der Schrift zum einen, ich hoffe so, Trost und Hoffnung für Gottes Volk, für uns. Ich kann es euch nur noch mal sagen, ich glaube, wir bereiten uns auch auf Zeiten vor, die schwer werden, wo du durchhalten musst. Wo vielleicht sogar bekämpft werden. In England hört man so einiges, es ist unfassbar, was da gerade los ist. Aber für uns ist das Trost und Hoffnung. Also neben der Lehre der Inspiration der Schrift, glaube ich, das mit die wichtigste, die wir verstehen müssen. Warum? Jerry Bridges hat es so gesagt. Die Zuversicht in Gottes Souveränität in allen Dingen, die uns beeinflussen, ist ausschlaggebend für unser Vertrauen in ihn. Wenn es auch nur eine einzige Begebenheit im gesamten Universum gibt, die außerhalb Gottes souveräner Kontrolle passiert, dann können wir ihm nicht vertrauen. Seine Liebe mag unendlich sein, aber wenn seine Kraft eingeschränkt ist und seine Ziele vereitelt werden können, dann können wir ihm nicht vertrauen. Macht das Sinn? Versteht ihr das? Meint ihr, im Himmel bricht Panik aus über die Entscheidung der Ehe für alle? Oder im Blick auf den Terror in dieser Welt? Oder im Blick auf die verrückten Herrscher, die gerade im Regiment sitzen? Unser Gott regiert. Jede Aussage im alten Evangelium versichert uns, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er regiert, dass er das Zepter in den Händen hält. Das alte Evangelium. Kinder Gottes kommen bei diesen Aussagen zur Ruhe und nicht in eine Diskussion. Es ist das, was die Schrift lehrt. Kein Wesensmerkmal tröstet Kinder Gottes mehr als die Lehre der Souveränität Gottes. Mein Gott regiert, egal was mit mir passiert. Er weiß, was mit mir passiert. Er hat die Kontrolle. Warum betonen wir die Schrift und erwarten nicht ständig neue Prophetien? Weil sie uns bereits zur Ruhe gebracht hat. Gott hat alles gesagt, was wir wissen müssen. Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr was? Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir haben uns dem Überwinder angeschlossen. Das ist das eine, Trost und Hoffnung für Gottes Volk. Das andere, Rebellion beim natürlichen Menschen, das ist so. Das versteht kein Mensch, über was wir heute Morgen hier nachdenken. Der natürliche Mensch ist unfähig, über diese Dinge nachzudenken. Er ist nicht kompetent, das Wesen und die Wege Gottes richtig einzuschätzen. Paulus sagt das, 1. Korinther 2,14. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde da weiterkommen in diesem Jahr, in dieser Serie, mit all den Grenzen, ich weiß. Aber Gott hat uns eine Offenbarung gegeben seiner Gedanken. Und in dieser Offenbarung im alten Evangelium, da sagt auch sehr klar und deutlich, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Hören wir auf, immer auf Augenhöhe zu sein mit Gott. Wir verstehen manches nicht. Aber sagt mir von der Schrift, dass das nicht stimmt. Können wir weiterreden, dann muss ich nächste Woche eine Gegendarstellung machen. Schaut, in diesem Wissen werden wir dennoch Gott in Ehrfurcht und Anerkennung seiner Souveränität, in den Gedanken, die er offenbart hat, weiter nachgehen. Wir wollen ihn weiter kennenlernen in dieser Serie. Und diese Lehre ist dennoch immer auch eine Einladung zum Glauben. Immer. Wer regiert? Sind Gott und Teufel auf Augenhöhe? Und die Frage ist, wer am Ende gewinnt? Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Das ist nicht wahr. Das lehrt die Schrift nirgends. Das Ende ist sicher. Und somit ist das Thema zum einen eine Einladung für Menschen, sich diesem Gott anzuvertrauen, aber es ist auch für uns Christen eine Einladung, im Glauben zu wandeln. Wenn du nur siehst, was um dich herum ist, wirst du verrückt. Perspektivwechsel. Wir reden hier von göttlichen Dingen. Die, die zu seiner Herde gehören, werden verstehen. Die werden seine Stimme erkennen hier. Und die, die Gott noch nicht kennen, laden wir ein, zum Glauben zu kommen, sich diesem souveränen Gott anzuschließen. Ja, das wäre ein Wunder. Aber das ist genau das, was der Heilige Geist in dieser Zeit hier tut. Menschen zu überführen. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Jesus sagte, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch hier, wenn er genau lest, Souveränität Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, der souveräne Gott selbst, ist die einzige Hoffnung, die wir persönlich haben, die wir als Gemeinde haben und die diese Welt hat. Vater, wir danken dir für deine Offenbarung in deinem Wort. Vergib uns, wenn wir uns so auf Augenhöhe mit dir schwingen wollen und meinen, wir wissen es besser. Deine Gedanken und deine Art und dein Charakter ist so über allem. Und dennoch teilst du dich uns mit in deinem Wort und wollen es annehmen, so wie du es geschrieben hast. Nichts weglassen, Spannungen aushalten und dir danken, dass du regierst und dass du deine Ziele erreichen wirst, auch mit uns persönlich und als Gemeinde. Wir ehren deinen Namen und sind so froh, dich zu kennen, in dem Chaos dieser Welt, nicht nur von dem auszugehen, was wir alles sehen, sondern im Glauben leben zu dürfen. Amen.